Die Sonne stand für einen Apriltag bereits ziemlich hoch, als vom Bergfried Signal gegeben wurde, dass sich eine Kolonne Berittener aus Richtung Osten näherte.
200 Mann, wie angekündigt,
konstatierte einer der Ritter, der bereits vor ihnen oben angekommen war. Der Kommandant kniff die Augen leicht zusammen, um besser sehen zu können.
»Sie führen kein königliches Banner mit sich«, knurrte er. »Woher soll ich wissen, dass es wirklich die Männer des Statthalters sind, die ich hier einlasse?«
»Es ist kein Heer, sondern bloß eine Verstärkung für eure Mannschaft«, versuchte Markus, ihn zu beschwichtigen. Der Befehlshaber sah ihn misstrauisch an.
»Das Tor soll verschlossen werden. Ich will mich erst selbst vergewissern«,
befahl er seinen Rittern.
»Und ihn nehmt fest, bis wir Klarheit haben.«
»Eure Vorsicht ehrt euch, ist aber in diesem Fall unnötig«, erwiderte Markus höflich. Er verneigte sich, übergab einem der Ritter sein Schwert und ließ sich widerstandslos Fesseln anlegen. Den Knoten, mit dem ihm einer seiner alten Mitstreiter die Hände band, würde er rasch mit den Zähnen lösen können. Schon preschten die ersten der Neuankömmlinge durch das Tor, Ulrich von Maltitz an der Spitze.
»Lang lebe der Herr der Mark Meißen!«
rief er. Auf dieses Zeichen zogen die 50 vermeintlich königstreuen Freiberger die Waffen und richteten sie gegen den Rest der Burgmannschaft. Markus nutzte den Moment der ersten Verwirrung, löste die Fesseln mit einem Ruck, rammte dem neben ihm Stehenden die Handkante gegen die Kehle und holte sich sein Schwert zurück. Nun klirrten von allen Seiten die Waffen. Bald leistete niemand mehr Widerstand.
»Diese Burg ist ab sofort wieder unter wettinischer Herrschaft«, verkündete Friedrich. »Es steht jedem von euch frei, in meine Dienste überzutreten. Ihr habt Bedenkzeit bis morgen früh. So lange bleibt ihr unter Bewachung und niemand wird die Burg verlassen.«
Die Burg war kaum in einen unverdächtigen Zustand zurückversetzt, als ein Signal vom Bergfried kam. Diesmal stiegen auch Friedrich und Dietzmann auf den Turm, um zu sehen, ob ihre List aufgegangen war.
»Kann es sein, dass beide gemeinsam kommen?« fragte Friedrich zweifelnd.
Als die Reiter ein Stück weiter herankamen, bestätigte sich seine Vermutung.
»Auch gut«, meinte Ulrich lakonisch, »so erledigen wir sie auf einen Streich.«
Bestens gelaunt ritten die Neuankömmlinge in den Hof.
»Willkommen auf Burg Rochlitz, Graf!« »Das ist unerhört!«
Der Graf von Isenberg keuchte vor Wut.
»Ihr habt keine Chance gegen unsere Übermacht!«
»Im Moment fällt eure Übermacht eher bescheiden aus, Graf«, beschied ihm Friedrich mit spöttischem Lächeln.
»Ihr solltet noch einmal nachzählen.«
Er holte tief Luft und sprach ruhiger weiter.
»Da ihr euch anscheinend weigert, die Lage zu begreifen, in der ihr euch befindet, will ich euch entgegenkommen und ein Angebot unterbreiten, obwohl ihr es nicht verdient. Entweder ihr ergebt euch stehenden Fußes und es wird euch eine standesgemäße Behandlung zuteil, oder ihr stellt euch einem Gottesurteil. Dann wird sich zeigen, auf wessen Seite Gott steht.«
Friedrich gab Markus ein Zeichen, der daraufhin dem Verhassten mit grimmiger Miene entgegentrat. Mit einem wütenden Aufschrei zog er sein Schwert und stürzte auf Markus zu, auf sämtliche Gepflogenheiten vor Beginn eines Gottesurteils verzichtend. Der wich geschickt zur Seite und holte beidhändig zu einem Mittelhau aus, mit dem er dem Gegner einen klaffenden Schnitt am linken Oberarm beibrachte. Von Hass und Wut getrieben, war der Hauptmann nicht aufzuhalten und hieb dem Gegner das Schwert in die Schulter.
»Nimm das für meine toten Freunde!« brüllte er.
Dann wendete er die Waffe mit einer schnellen Bewegung und stieß den Schwerverletzten mit dem Knauf zu Boden.
»Das für das Leid, das du über meine Stadt gebracht hast!«
Markus keuchte, sein Haar hing ihm schweißnass ins Gesicht.
»Und das für die 60 jungen Männer, die nach deinem Wortbruch auf dem Obermarkt enthauptet wurden!«
Er hob sein Schwert mit beiden Händen und ließ es mit aller Wucht niedersausen. Für einen Moment herrschte völlige Stille auf dem Burghof. Während Markus immer noch keuchend dastand, räusperte sich Heinrich von Nassau, trat einen Schritt vor und legte sein Schwert in seine offenen Hände.
»Friedrich von Wettin, Markgraf Dietzmann, ich begebe mich in euren Gewahrsam.«
Markus hatte einige Zeit gebraucht, bis sich die Starre löste, mit der er auf den Leichnam seines verhassten Feindes sah. Irgendwann überkam ihn das dringende Bedürfnis, sich zurückzuziehen. Weil nirgendwo in der Halle ein halbwegs ruhiger Platz zu finden war, ging er in die Stallungen, setzte sich auf einen Strohballen und versuchte, sich über einige Dinge klar zu werden. Er hätte nicht sagen können, wie viel Zeit verstrichen war, als sich Schritte näherten und jemand sich neben ihm niederließ. »Ich sollte zur Beichte gehen. Ich habe getötet«, sagte er zu Ulrich von Maltitz. »Es ist nicht gerade ehrenvoll, jemanden zu erschlagen, der schon am Boden liegt.« »Du hattest das Recht dazu. Er hat diesen Tod mehr als verdient. Denk an die 60. So wurde ihnen Gerechtigkeit zuteil.« Am nächsten Morgen schlossen sich mehr als die Hälfte der gefangenen Soldaten dem wettinischen Heer an. »Der Statthalter des Königs in der Mark Meißen ist in unserem Gewahrsam«, verkündete Friedrich unter dem Jubel der Rochlitzer zu Beginn des Festes. »Heinrich von Nassau übergibt uns Geithain, Borna, Döbeln und die Burg Lichtenwalde. Der Tag ist nicht mehr fern, an dem auch der letzte Besatzer aus diesem Land gejagt wird. Dann herrschen wieder Frieden und Gerechtigkeit im Land.« Es schien, als habe die ganze Mark Meißen nur auf die Rückkehr ihres früheren Herrschers gewartet. Einzig Freiberg und Meißen wagten die Aufständischen noch nicht einzunehmen. Ein Angriff auf die am stärksten bewährten Städte hätte zu viel Blut gekostet. Deshalb wartete Friedrich. Er wartete auf eine ganz bestimmte Nachricht. Die brachte Mitte Juni Niklas von Haubitz. Schweißüberströmt, über und über mit Staub bedeckt, stieg der alte Kämpfer vom Pferd und ließ sich sofort zu Friedrich und Dietzmann führen. Immer noch atemlos sank er vor ihnen auf ein Knie und brachte heraus: »Der König ist tot.«